Ein kurzer Tipp, bevor es losgeht. Abonnieren Sie unseren Podcast und bewerten Sie uns, wenn Ihnen unsere Inhalte gefallen. Das bedeutet uns sehr viel.
Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Die österreichische Rheumafachgesellschaft spielt traditionell eine gewichtige Rolle in der internationalen klinischen und wissenschaftlichen Rheuma-Community. Zu Gast ist heute Universitätsprofessor Dr. Daniel Aletaha, Leiter der klinischen Abteilung für Rheumatologie an der Universitätsklinik für Innere Medizin 3 der MedUni Wien. Professor Aletaha stand in den beiden vergangenen Jahren der Europäischen Rheumagesellschaft EULA als deren Präsident vor und war in dieser Funktion auch an der Programmgestaltung des Europäischen Rheumakongresses 2025 in Barcelona federführend beteiligt. Über beide Aspekte wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Volkmar Welguni, ich bin freier Medizinjournalist. Herzlich willkommen, Herr Professor Aletaha.
Guten Morgen.
Sie waren die letzten beiden Jahre Präsident der Europäischen Rheumagesellschaft EULA, verbleiben als Past Präsident weiter im Vorstand. Wie sieht Ihre persönliche Bilanz Ihrer Präsidentschaft aus? Welche Akzente konnten in dieser Zeit gesetzt werden? Was waren konkrete Projekte, die initiiert und oder abgeschlossen werden konnten?
Ja, also die EULA ist ein sehr, sehr großes Schiff, das in voller Fahrt unterwegs ist. Und bei so einer großen Organisation ist einmal der größte Erfolg, wenn man den Kurs behalten kann. Das darf man auch nicht vergessen und man darf auch nicht unterschätzen, dass es doch beträchtliche Energie braucht, den Kurs zu halten. Das wird meistens nicht wahrgenommen. Aber natürlich möchte man als Präsident auch immer wieder sozusagen seine eigenen Blickwinkel auf die Organisation bringen. Und da war mir in meiner Präsidentschaft zum Beispiel wichtig, die globale Rolle der europäischen Rheumatologie in einer vor allem in den letzten halben Jahr sehr stark wandelnden globalen Situation, auch medizinisch, wissenschaftlich, wie wir alle wissen. Da kann Europa eine größere Rolle einnehmen und wir haben zum Beispiel hier auch verschiedene Projekte eingeführt, die die globale Rheumatologie unterstützen, Regionen unterstützen, die weniger Zugang zu Geldern haben für Forschung oder Bildung, spezifische Bildung. Und wir haben da den Equity Fund zum Beispiel eingeführt, der Afrika, Asien, Südamerika vor allem dort Projekte fördern soll, die der Rheuma-Bildung, dem Zugang zur medizinischen Versorgung in der Rheumatologie und auch zu kleinen wissenschaftlichen Projekten dienen soll. Wir haben ein Projekt eingeführt, wo wir auch Austauschprogramme mit Kollegen aus diesen Regionen eingeführt haben, um hier auch einen Wissenstransfer zu ermöglichen. Das sind sicher jetzt nur zwei Beispiele, aber das war mir besonders wichtig. Auch war mir wichtig, die Patientenorganisation der EULA, sogenannten PARE, stärker einzubinden in alle Projekte, die gemacht werden. Also nichts über Patienten, ohne Patienten ist das Motto. Und auch da haben wir, glaube ich, weitere Fortschritte gemacht in den letzten zwei Jahren.
Wie gut ist Österreich in der internationalen Rheuma-Community etabliert? Einerseits, was internationale Kooperationen betrifft, andererseits in der wissenschaftlichen Community bei klinischer und Grundlagenforschung.
Ja, da müssen Sie mir verzeihen, wenn ich ein bisschen einen subjektiven Blickwinkel habe. Wir haben natürlich einige, abgesehen von meiner Präsidentschaft jetzt, einige Großprojekte auch gestartet in der europäischen Rheumatologie, die sozusagen die Champions League der Forschungsförderung, die EU-Projekte, die sogenannten EU-Projekte. Das sind zwei Projekte, die wir zum Beispiel koordinieren in der Rheumatologie. Eines ist ganz spannend, da geht es darum, für die Rheumatoide Arthritis die existierenden, die Wirksamkeit und den Nutzen existierender Medikamente zu optimieren. Also gar nicht um das klassische neue Medikamente finden und entwickeln und Innovation, sondern die Menge an Medikamenten, die wir schon haben, einfach optimal auszureizen, auszunützen, einzusetzen, sodass sie dem Benefit des Patienten dienen. Und das ist da ist ein extremes Potenzial möglich, weil wir sehr oft Medikamente vorzeitig abbrechen, Patienten nicht gut aufklären, nicht gut monitieren. Viele dieser Dinge führen dazu, dass wir eigentlich gar nicht das Potenzial ausschöpfen von Medikamenten. Das andere Projekt ist ebenso spannend, da geht es um die künstliche Intelligenz in der Bildgebung. Hunderttausende Bilder werden jährlich generiert, wenn nicht mehr, von muskuloskeletalen System, von Rheuma-Patienten, und die landen in irgendwelchen Archiven. Wie werden sie befundet? Narrativ, irgendwer schreibt einen narrativen Befund, aber die Bilddaten gehen eigentlich verloren, und dieses Projekt, nennt sich Autopix, dient dazu, diese Bilder zu Biomarkern zu machen. Das heißt, so wie ich im Labor bestimmte Werte messen kann, werden die Bilder auch in Werte umgewandelt, die ich dann auch im Verlauf kontrollieren kann, und damit die Information nicht verloren geht und auch die Möglichkeit besteht, Patienten über längere Zeit mittels Bildgebung präzise verfolgen zu können und nicht nur qualitativ, ein bisschen besser, ein bisschen schlechter, so wie es heutzutage passiert. Das sind so zwei Großprojekte, wo wir als Österreicher sehr stark federführend sind, und bei vielen anderen sind wir involviert. Aber die österreichische Rheumatologie hat schon eine große Tradition, schon seit 25 Jahren. Also vor 20 Jahren genau war Professor Josef Smolen Euler-Präsident, auch mein Mentor. Und 20 Jahre später bin ich jetzt gewesen, und wer weiß, was in 20 Jahren ist.
Jetzt haben Sie es angesprochen, auch den Rheuma-Kongress. Euler, Sie kommen ja fast direkt sozusagen aus Barcelona zurück, den Sie auch als Präsident vorstanden. Wie präsent war da Österreich heuer unter den 14.000 Teilnehmern, was ich gehört habe, was jetzt das Podium betrifft, aber auch vielleicht Poster und Präsentationen, außer diesen beiden Projekten, die wir schon genannt haben, aber...
Die beiden Projekte waren natürlich auch präsent und andere auch, aber es gab eine Vielzahl österreichischer Abstrakt-Einreichungen, die auch zum Teil in den großen Sessions oral präsentiert wurden. Österreich hat dort einen starken Footprint für die Größe des Landes, muss man sagen. Natürlich ist Österreich klein als Land, aber verhältnismäßig relativ gesehen sehr eindrucksvoll. Und vielleicht last but not least, muss man sagen, dem Kongresskomitee, also dem Komitee der Euler, das das ganze Programm erstellt, ist ein Österreicher vorgestanden, der Professor Christian De Jaco. Er ist jetzt in Südtirol, aber ist ein Österreicher. Und dementsprechend auch dort ein österreichischer Touch. Und das nächste, fürs nächste Jahr, fürs Abstraktkomitee, wird die Professor Helga Lechner-Radner dem Komitee vorstehen, die aus Wien kommt, und damit auch die nächsten zwei Jahre den Euler prägen. Einmal ein Jahr für die Abstracts und das zweite Jahr dann als Kongress-Chair, also Programmchefin sozusagen. Also bin ganz zufrieden.
Das ist schön. Wir haben jetzt, wenn wir bei den Projekten kurz bleiben, Sie haben die beiden Projekte, die auch dort im Mittelpunkt standen, mit großer österreichischer Beteiligung schon erwähnt. Zwei andere, aus meiner Sicht sehr spannende Projekte, die dort vorgestellt wurden, war einerseits die Plattform MyEuler. Sie will gegen medizinische Falschinformation vorgehen. Wie soll das gelingen was ist die Zielgruppe? An wen richtet sich diese Initiative?
Ja, MyEuler ist jetzt nicht nur eine Plattform für Falschinformation, sondern hat natürlich als das, was sie sein will, auch diesen Effekt. Aber was will MyEuler sein? MyEuler will ein Ort sein, ein digitaler Ort sein, der alle Informationen zusammenbringt, was die Rheumatologie betrifft. Wir haben auch als Euler Membership, also jeder kann ein Mitglied der Euler jetzt werden, das ist auch neu. Früher war die Euler ja nur eine Vereinigung von Organisationen, also nationalen Organisationen. Jetzt gibt es die individuelle Mitgliedschaft, und die MyEuler wird einerseits für dieses Management der individuellen Mitgliedschaft das Zentrum sein, für alle Dinge, die Euler anbietet für die Community, für den einzelnen Rheumatologen, Rheumatologin, sei es in Fortbildung oder Wissenschaftsunterstützung, das ist ein sehr starker Punkt, Forschungsförderung durch die EULA, alle Informationen zum Kongress, also ein mehr oder weniger ein Hub für alle Informationen. Und dadurch, dass die EULA ein bisschen Schirmherrschaft hat, würde ich sagen, kommt der Effekt der Validität der Information dazu, weil die EULA steht für etwas und dort wollen wir auch für alle, die die EULA verwenden, klarstellen, das, was dort ist, ist verlässliche Information. In Zeiten von Fake News ist das große Problem ja nicht nur die falschen Nachrichten, sondern dass man die richtigen Nachrichten auch nicht mehr glauben will oder sich nicht mehr glauben traut. Und deshalb sind verlässliche Ressourcen extrem wichtig, meiner Meinung nach.
Da liefern Sie mir gleich ein Stichwort, verlässliche Ressourcen. Ein anderes Projekt, das präsentiert wurde, ist eine neue Open Access Zeitschrift unter dem Titel EULA Rheumatology Open. Mit Hilfe derer rheumatologisches Fachwissen einer breiteren Zielgruppe zukommen soll.
Ja, ich meine, das ist ganz wichtig aus unserer Sicht. Einerseits ist es ein Open, Sie sehen das Open im Titel, das heißt, es ist ein Open Access Journal, das heißt, alles, was da drinnen ist, wird jeder lesen können, ohne Zugang über Bibliotheken oder Subscriptions oder ähnlichen Kostenmodellen. Das ist das eine Wichtige. Der andere Punkt ist, wir haben ja unser Flagship-Journal, die Annals of Rheumatic Diseases, das ist ja das Top-Journal der Rheumatologie, wo auch Professor Smolen der Editor-in-Chief ist, also auch hier wieder österreichischer Impact, seit schon vielen Jahren und erfolgreich, das an die Nummer 1 Stelle geführt hat. Nur, es gibt so viel gute Science in der Rheumatologie, dass das ein Journal nicht mehr halten kann. Und das zweite Journal ist jetzt nicht das Journal, das den Rest auffangen soll, nur wenn im Top-Journal nur die klinischen Studien drinnen sind und von denen gibt es so viel, jedes Jahr haben wir neue Medikamente, gibt so viel, dass sozusagen dort schon der Platz eng wird, dann wollen wir nicht, dass vieles an der guten Science verloren geht oder in anderen, vielleicht weniger bekannten, weniger verlässlichen Journalen untergebracht wird, sondern hier als EULA ein zweites Journal, das ganz klar positioniert ist für Evidenz, Top Science, dass es dort unterkommt.
Zum Abschluss vielleicht vom Kongress-Thema habe ich mir jetzt noch ein paar Themenschwerpunkte vom Kongress notiert. Vielleicht können Sie uns zu folgenden Stichworten einen kurzen Kommentar abgeben. Mikrobiom und Immunsystem.
Das ist ein heißes Thema natürlich. Das Mikrobiom selbst ist ja auch schwer definierbar, alles, was sozusagen in uns lebt. Und das sind ganz viele verschiedene Bakterien, Viren, Pilze. Und unser Immunsystem lebt ja mit diesen Begleitern. Es braucht diese sogar, um geprägt zu werden, um effektiv zu funktionieren. Und Veränderung in diesem Mikrobiom kann dazu führen, dass das Immunsystem auch falsch reagiert. Also einerseits brauchen wir die Begleiter wir haben natürlich viele Dinge, die dazu führen können, dass das Immunsystem durch eine Mikrobiomveränderung reagiert, also Antibiotika zum Beispiel beeinflussen das Mikrobiom und können, es kann die Darmbarriere sozusagen beeinträchtigt sein und es können Keime in die Blutbahn gelangen. Also Keime und Immunsystem haben historisch einen ganz starken Zusammenhang, ganz klassisch ein Infekt, der das Immunsystem stimuliert und gleichzeitig durch die Ähnlichkeit des Erregers mit körpereigenen Strukturen das Immunsystem auch dazu veranlasst, die körpereigenen Strukturen abzuwehren und dadurch zu diesen autoimmunen Reaktionen zum Beispiel an den Gelenken führen kann. Also das Mikrobiom ist ein sehr stark im Fluss, die Mikrobiomforschung. Und ich glaube, wir sind erst am Anfang dabei zu verstehen, was für Effekte es hat und wie man es beeinflussen kann.
Ein anderes großes Thema, nehme ich mal an, ist das Thema Umweltveränderung und Auswirkungen auf rheumatische Erkrankungen. Wie geht das einher oder was passiert hier gerade?
Naja, Umwelt ist natürlich auch ein breiter Begriff. Wir haben ja den stärksten Umweltfaktor für viele Erkrankungen, ist ja das Rauchen. Und da gibt es sehr gute Daten, auch wie Zigarettenrauchen, aber auch Smog und andere inhalative Noxen bestimmte Eiweiße in der Lunge verändern können, sodass sich wiederum Autoantikörper bilden, die so Immunreaktionen machen. Also da gibt es Ernährung, gibt es natürlich immer wieder, ist ja auch ein Umwelteinfluss, wenn man so will. Da gibt es eine endlose Literatur dazu. Festen Daten, die man jetzt sagt, es verändert wirklich eine Erkrankung, die aktiv ist, gibt es nicht wirklich, aber Ernährung ist als unterstützende Maßnahme in vielen Hinsicht sinnvoll. Das Wesentlichste ist, dass die Patienten selbst oft wissen, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut und dementsprechend ihre Ernährung ohnehin schon anpassen, weil wenn sie auf irgendwas Darmprobleme kriegen, dann werden sie mal probieren, was anderes zu essen und das als Lerneffekt mitnehmen. Wenn man in die Literatur schaut, könnte man Dutzende Diäten machen. Ich sage meinen Patienten immer, also für Ernährungszwecke, Lebensqualität ist natürlich wichtig. Lebensqualität kriegt man, wenn die Erkrankung gut ist, aber natürlich auch, wenn man mal seinen Schnitzel essen kann, wenn einem das ganz viel gibt und ich verbiete es jemandem ohne guten Grund, dann ist das auch Einschränkung der Lebensqualität.
Gut, dann zum Abschluss zu diesem Komplex noch, Sie haben es schon erwähnt, kommen wir noch zur Pharmakologie einmal. Es gibt ja da extrem viel Innovatives auch und viele Optionen in der Zwischenzeit, gute Medikamente. Ein eher politisches Thema, nehme ich mal an, war auch das Thema Arzneimittelpreise. Sie haben ja auch das Globale schon erwähnt, dass sich viele Regionen, Länder auch hier wahrscheinlich große Nachteile haben mit der Versorgung, mit der pharmakologischen. Was wurde hier besprochen?
Naja, wir haben in den letzten Jahren durch die Einführung der Biosimilars natürlich sehr viel, da hat sich sehr viel getan, sagen wir so. Die Biosimilars in der Rheumatologie knapp 10 Jahren wahrscheinlich, haben eine Preisspirale angekurbelt, die dem Gesundheitssystem wahrscheinlich gut tut. Also wir haben heute wahrscheinlich mehr als doppelt so viele Menschen wie vor 5, 6, 7 Jahren auf Biologika laufen und das kostet uns weniger, als es vorher gekostet hat. Also in Summe. Das ist schon ein Erfolg. Das heißt, wir können für dieselbe Investition ins Gesundheitssystem mehr Menschen Zugang zu innovativen, vielleicht neuen Medikamenten. Innovativ sind sie, kommt darauf an, wie man es definiert. Wenn es Biosimilars gibt, ist das Patent ausgelaufen. Das heißt, es müssen schon viele Jahre vergangen sein, aber es sind trotzdem Medikamente, die sehr, sehr effektiv sind. Das erste Biosimilar, das auf den Markt kommt, also ein Nachfolgeprodukt eines originalen Produkts, muss um, glaube ich, 38% niedriger preislich angesiedelt sein als das Original. Das nächste dann wieder um 30 und wieder um 10 und der Originalhersteller muss auch runtergehen mit seinem Preis. Das führt dazu, dass nach einigen Jahren der Preis dramatisch sinkt. Und da sind wir jetzt und können auch sagen, dass wir im österreichischen Gesundheitssystem dadurch mehr Menschen helfen können.
Stichwort Österreich. Kommen wir von Barcelona wieder zurück nach Wien. Im Mai dieses Jahres fand in Wien der Rheuma-Preg 2025 statt, der sich mit dem Thema Rheuma und Schwangerschaft auseinandersetzte. Können Sie uns über die wichtigsten Erkenntnisse und Diskussionen der Veranstaltung berichten?
Ja, also dieser Kongress war ein großer Erfolg, also über 400 Teilnehmer und fast aus irrsinnig, also gut für die eigentlich Enge des Themas, sehr gut besuchter Kongress, der Fokus drauf hat, vor allem Patienten mit rheumatologischen Erkrankungen, die durch eine Schwangerschaft gehen, eine Schwangerschaft planen oder auch nach einer Schwangerschaft sich befinden, zu managen und hier Unterstützung zu geben für diese durchaus schwierige Patientenpopulation. Warum schwierig? Weil schwangere Frauen nie studiert werden. Sie sind von allen Studien ausgeschlossen, weil man hat immer natürlich Angst und ist vorsichtig. Und beim Rheumapräg ist es auch darum gegangen, Schwangere in Studien einzubinden, nicht auszuschließen. Also Studien für die Schwangeren zu machen, aber sie nicht auszuschließen. Und das ist, glaube ich, jetzt eine der Key Messages gewesen beim Rheumapräg, der ja von auch von der Antonia Mazzucato-Buchner und der Clara Roster, also einer Rheumatologin und einer Gynäkologin, die bei uns im AKH auch eine gemeinsame Ambulanz einmal in der Woche zu diesem Thema sehr, sehr innovativ und sehr zukunftsorientiert einmal in der Woche so eine Ambulanz durchführen für genau junge Patientinnen, die entweder schwanger sind, schwanger werden wollen.
Und wie Sie erwähnt haben, diese Notwendigkeit, auch Schwangere studienmäßig zu erfassen, ist das jetzt eine Forderung, die da formuliert wurde, oder gibt es auch schon Ansätze, dass das auch tatsächlich passieren wird oder schon passiert?
Ja, es passiert natürlich so, dass es immer Tierversuche. In den Tierversuchen werden Medikamente dann oft eingestuft als also teratogen, also wirklich auch keimschädigend, und dann werden sie natürlich nicht mehr im Menschen getestet. Dann viele sind belanglos in dieser Hinsicht, kommen dann in Situationen erst zum Einsatz, wenn sozusagen der Hut brennt, und dann gibt es Fallberichte darüber, dass es gut gegangen ist, aber es gibt keine systematischen Studien, und hier sind wir sicher am Anfang, dass man sagt, okay, wie kann man Schwangere mit einem Problem, da gibt es gute Beispiele, wo das Sinn macht, bei bestimmten Erkrankungen in der Rheumatologie gibt es Antikörper zum Beispiel, Frauen mit Antikörpern, wo die zu schwerer Erkrankung des Kindes führen können oder zu vorzeitigen Aborten. Und da gibt es gute Daten, dass wenn man die behandelt, die Erfolgsrate, die erfolgreiche, gesunde Geburt von 20% auf 80% gesteigert werden kann. Also das macht schon Sinn, das systematisch zu studieren, und das passiert schon.
Sehr schön. Kommen wir zum Thema Schmerz. Der Schmerz ist bei vielen rheumatischen Erkrankungen ein ständiger Begleiter. Welchen Stellenwert hat die Schmerzbekämpfung im Therapiekonzept, vor allem auch bei chronischen Erkrankungen?
Ja, Schmerz ist das Symptom, das, wenn man Menschen mit rheumatischen Erkrankungen fragt, was würden Sie, welches Ihrer Symptome würden Sie, wenn Sie es aussuchen könnten, am liebsten entfernen oder verbessern, dann ist das natürlich Nummer eins ist Schmerz. Aber dann kommt auch schon bald diese Müdigkeit, Fatigue und andere Dinge, also die man nicht vergessen darf bei den Systemerkrankungen. Aber Schmerz ist natürlich in vielen systemischen Erkrankungen, die wir behandeln als Rheumatologen, ein Nebeneffekt von Entzündung. Deshalb behandeln wir natürlich mit Hauptfokus auch die Entzündung, weil die Entzündung macht Schmerz, macht aber auch viele andere Dinge, Gefäße kaputt, Herz-Kreislauf-Risiko und andere Organe. Das heißt, über die Behandlung der Entzündung kann man schon sehr viel des Schmerzes behandeln. Was natürlich diese Schiene nicht bedient, ist der Schmerz, der durch Destruktion, vielleicht schon durch Knochenzerstörung und diese Dinge entstanden ist. Da kann ich die Entzündung behandeln, was ich will. Das wird nicht besser werden natürlich. Da muss man also einerseits natürlich auch wirklich klassische Schmerztherapeutika effektiv einsetzen, weil wichtig ist, die Funktionalität von Menschen zu erhalten. Und viele Menschen haben, so ist es meine Erfahrung, die Prämisse, Schmerz zu dulden zu müssen, also kein Schmerzmittel nehmen zu wollen aus Tapferkeit, weil man will das sozusagen nicht nur den Schmerz unterdrücken, vergessen aber dabei einen Aspekt natürlicherweise, und das ist, wenn ich Schmerz ertrage, dann ist meine Funktionalität eingeschränkt, meine Lebensqualität eingeschränkt. Ich bewege mich anders, ich bewege mich falsch, das führt zu Sekundärproblemen. Das heißt, Schmerz gehört behandelt, und es ist alles andere als eine Schande, einen Schmerz zu behandeln, auch für den Betroffenen. Ich habe das oft, diese Erfahrung gemacht, dass da Menschen sehr tapfer sein wollen, aber eigentlich ist das genau kontraproduktiv, weil es macht Dinge schlechter, wenn man tapfer ist. Wenn man Schmerz behandelt und wieder normal bewegt in der Zeit, dann ist das à la longue sogar protektiv für die Gelenke. Da gibt es natürlich verschiedenste Medikamente, die man einsetzen kann. Das würde jetzt zu weit führen, bis hin auch zu orthopädischen Korrektur von schwer destruierten Gelenken zum Beispiel, die wir Gott sei Dank immer seltener sehen heutzutage.
Und wie gut sind Ihrer Einschätzung nach die Rheumatologen in der Schmerzmedizin ausgebildet, beziehungsweise wie gut funktioniert die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Schmerzmedizinern, wie Sie es angesprochen haben, im Sinn von dem multimodalen Schmerzkonzept, wo es ja nicht nur um Pharmakologie auch geht. Wie funktioniert das bei Ihnen zum Beispiel im Haus?
Die Rheumatologen sind ganz gut, was auch die pharmakologische Schmerztherapie angeht. Wir leben natürlich schon auch von dem Austausch mit Kollegen, die ausschließlich Schmerztherapien machen, auch für neurologische und andere Schmerzursachen. Ich glaube, Sie haben es eh schon angesprochen, dort wo Rheumatologen vielleicht noch nicht ganz da sind, wo sie sein sollten, ist die multimodale Schmerztherapie, weil dafür natürlich in dem wieder dem internistisch-rheumatologischen Alltag wieder dort der Platz fehlt. Da ist natürlich ein Setting in einer Schmerzambulanz oder spezialisierten Schmerzkliniken natürlich ein Gewinn, weil da kann man natürlich zusätzlich zur rein medikamentösen Therapie auch andere Therapieansätze zur Anwendung bringen, die ich in meiner Rheumaambulanz jetzt nicht sofort zur Verfügung habe und wieder den Patienten wohin schicken müsste und so. Also wir versuchen zu lernen, bei den Medikamentösen sind wir gut, glaube ich, multimodal müssen wir organisieren, da hilft natürlich eine Infrastruktur, die vielleicht nachgeschaltet ist, auch um den Patienten bestens zu managen.
Wie Sie es zum Glück am AKH zum Beispiel haben, leider ja. Viele Häuser nicht.
Wir haben Zentren, die sich sozusagen, wo verschiedene Fachgebiete sich vernetzen, als Zentrum, als klinisches Zentrum an der Medizinuni am AKH. Und das sind schon Strukturen, die helfen werden, Patienten auch interdisziplinär schneller und effektiver zu einem Erfolg zu helfen.
Ganz zum Schluss noch einmal ein Themenwechsel. Sie arbeiten als Mitbegründer intensiv an der Entwicklung der digitalen Plattform Präferix mit, mithilfe derer auch Patientinnen in klinische Studien eingeschlossen werden sollen, die nicht in klinischen Studienzentren medizinisch betreut werden. Wie ist hier der aktuelle Entwicklungsstand in diesem Projekt und was sind die langfristigen Ziele, die Sie sich da gesetzt haben?
Also das Ziel von Präferix war ganz klar aus einem Blickwinkel eines Forschers, der ich bin und der Studien macht an einem spezialisierten Zentrum und diese Studien immer nur den Patienten der eigenen Ambulanz sozusagen anbieten kann. Wo einerseits die Studien ein Problem haben, weil das sind natürlich nur ein Bruchteil von den Patienten, die dafür in Frage kämen, und andererseits natürlich Patienten außerhalb vom AKH haben den Zugang zu diesen innovativsten Therapien nicht. Und deshalb Präferix, das hilft als Tool, Versorgungsstrukturen, also niedergelassenen Bereich, Hausärzte, Fachärzte, mit dem Studienzentrum zu vernetzen. Das heißt, man loggt sich ein in sein Konto und kann Patienten mit 2, 3 Schlüsselkriterien registrieren auf der Plattform, nachdem die zugestimmt haben, und das Studienzentrum weiß, es gibt da draußen einen Patienten, der das sogar mit dem Arzt des Vertrauens abgesprochen hat. Also es gibt kein besseres Szenario als diese Vertrauensbeziehung, diese Versorgungsstruktur auch aufzuwerten, indem man sozusagen da dann, wenn man als Studienanbieter einen Patienten kontaktiert, schon dieses Vertrauen mitbekommt. Und das ist die Idee von Preferix. Es gibt dafür auch, das ist ganz wichtig gewesen, für die Kollegen und Kolleginnen, die das machen, wird die Zeit auch entgolten. Das ist keine sozusagen Selbstverständlichkeit, wir wissen das und deshalb wird die Zeit und der Aufwand dafür auch entgolten. Und das Ganze ist ein Spin-off der Medizinuniversität Wien, hat also auch da einen gewissen Ehrenschutz durch die MOW, die da beteiligt ist, und soll Zugang zu Studien für jeden, egal wo er oder sie lebt oder versorgt wird, ermöglichen. Der Entwicklungsstand, haben Sie mich gefragt, ist so, dass es ist jetzt im Rollout, es werden viele Sachen noch weiter verbessert, aber man kann sich als niedergelassener Arzt oder Ärztin registrieren, man kann seine Patientinnen in der Plattform anmelden und schon heute Menschen Studien ermöglichen. Die Zahl der Studien, die bei Preferix wiederum registriert sind, wächst auch stetig. Und wir hoffen, dass das Momentum jetzt auch in den nächsten Monaten weitergeht. Wir entwickeln die Plattform kontinuierlich weiter, auch auf die Bedürfnisse der Anwender.
Und haben Sie schon irgendwelche erste Eindrücke, wie das angenommen wird?
Ja, wir haben eine Studie zur Früherkennung der Psoriasis Arthritis, also der Arthritis mit Schuppenflechte. Schuppenflechte haben ja viele Menschen und manche davon entwickeln eine Psoriasis. Und wir haben ein Studienprotokoll gehabt, wo wir Patienten mit Schuppenflechte gesucht haben, wo wir dann von oben bis unten einen Gelenkultraschall machen und gut screenen, ob die schon entzündliche Veränderungen an den Gelenken haben. Und da haben wir irrsinnig schwer rekrutieren können. Und dann haben wir mit der Einführung der Studie auf der Plattform innerhalb kürzester Zeit 70, 80, 90 Patienten gehabt, wo wir dann ein bisschen sogar terminlich fast Probleme hatten, die alle unterzubringen. Also das war ein voller Erfolg. Es hängt natürlich immer davon ab, von den Menschen draußen, die da mitmachen wollen, die das gut finden. Und ich glaube, jeder sollte es einmal probieren. Es ist die Spitze des Eisbergs der medizinischen Versorgung, klinische Studien, und diese Spitze des Eisbergs sollte auch allen Menschen zugänglich sein. Das ist die Idee von Preferix.
Dann wünsche ich Ihnen bei diesem Projekt und bei vielen anderen viel Erfolg und bedanke mich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, klicken Sie auf Teilen und schicken Sie sie weiter. Und wenn Sie kurz Zeit haben, bewerten Sie uns. Jedes Sternchen zählt.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.